Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Aggressionspolitik gegen Russland ist eine Schande und eine Jahrhunderttragödie. Ich trage zuerst ein Antikriegsgedicht vor. Keinen Krieg. Die Deutschen wollen keinen Krieg. Glaub's mir, sie wollen in Frieden leben. Die Alten wissen noch vom Endsieg, von Breslau, Berlin und Stalingrad, vom Lied »Ich hatt nen Kamerad«, von Millionen Toten, Invaliden, von Witwen, Waisen und von Briefen, in denen stand »Gefallen«, auf dem Feld der Ehre, für Führer, Volk und Vaterland. Sie kennen noch die Lehre, wie Stimmen nachts nach ihnen riefen, von irgendwo in Feindesland. Dort aus der Gräbertiefen. Die Russen, auch sie, wollen keinen Krieg, auch sie wollen friedlich leben. Sie brauchen weder Streit noch Sieg, den Vätern haben sie vergeben. Die Jungen, auch sie wollen keinen Krieg. Sie wollen keine Heuchelei, keine Hetze, kein Hurrageschrei, kein Morden, keine Metzelei, keinen Krieg. Sie wollen Frieden. Glaub's mir, sie haben sich entschieden. Und auch die Russen wollen Frieden. Ich möchte jetzt darüber sprechen, wie es zum neuen Kalten Krieg gekommen ist, über die angebliche Annexion der Krim, die keine Annexion war, und über die Strategie der USA. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen Frieden. Und dieser Frieden wird uns vorenthalten, und zwar von einer westlichen Allianz unter Führung der USA mit ihrer NATO. Dazu gehören, wie wir gerade in letzter Zeit feststellen mussten, England, Frankreich und unsere eigene Regierung. Die USA haben es geschafft, Europa wieder zu teilen und einen waffenstarrenden Korridor zwischen Ostsee und Schwarzem Meer aufzubauen. Der Aggressor, die USA und die NATO, beschuldigen Russland der Aggression und rüsten mit riesigem finanziellen Aufwand, mit Geld, das woanders fehlt, gegen Russland auf. Warum? Weil Russland uns hier im Westen angeblich bedroht, aber die Militärausgaben der USA und der europäischen NATO-Staaten sind 13 Mal höher als die der Russischen Föderation. Damit stellt sich die Frage, warum der Westen gegen Russland aufrüstet. Wem dient dieses Bedrohungsszenario, das uns da vorgegaukelt und aufgeschwatzt wird? Wer profitiert davon? Doch jedenfalls nicht die Bevölkerung in den USA und Europa, deren Staatsetats gewaltige Summen entzogen werden, die anderweitig dringend benötigt würden, zum Beispiel für die Erhaltung der Infrastruktur, für Bildung, Gesundheit, Armutsbekämpfung und so weiter. Bereits 1961 warnte der US-Präsident Dwight D. Eisenhower vor den verhängnisvollen Verflechtungen und Einflussnahmen des militärisch-industriellen Komplexes auf die Politik der USA, immerhin ein Präsident. Ich zitiere Eisenhower, das Potenzial für die katastrophale Zunahme fehlgeleiteter Kräfte ist vorhanden und wird weiterhin bestehen. Wir dürfen es nie zulassen, dass die Macht dieser Kombination unsere Freiheiten oder unsere demokratischen Prozesse gefährdet. Wie recht Eisenhower hatte und wie sehr diese destruktive Macht der Kombination, also des militärisch-industriellen Komplexes, die Wirklichkeit bestimmt, wird deutlich, wenn wir uns die gegenwärtige politische Weltlage ansehen. Wohin wir auch blicken, Konflikte, fortschreitende Verschärfung der sozialen Verhältnisse, Chaos, Gewalt, Kriege, zumeist verursacht von den USA oder unter deren maßgeblicher Beteiligung. Daran hat sich auch nach dem Regierungswechsel in Washington nichts Grundlegendes geändert. Im Grunde ist es ein Bandenkrieg, der sich da abspielt seit dem Regierungswechsel. Seit mehreren Jahren herrscht nun in Europa wieder ein kalter Krieg und wir stellen uns die Frage, wie ist es dazu gekommen? Wie hat das angefangen? Ich denke, das ist wichtig, dass man sich das in Erinnerung ruft, weil das überhaupt keine Rolle in den Medien und bei den Politikern mehr spielt. Bis vor kurzem waren doch Russland als bedeutender Teil Europas, das größte Land Europas, und die Europäische Union auf dem Wege zu gut nachbarlichen und für beide Seiten wirtschaftlich nutzbringenden Beziehungen. 2001 hat der russische Präsident Putin im Deutschen Bundestag gesprochen und seither wiederholt eine Zusammenarbeit zum Wohle Europas angeboten. Das wurde von den USA boykottiert. Auf einmal betreibt Russland angeblich eine Aggressionspolitik gegenüber dem Westen. Wenn wir den westlichen Politikern und ihren Medien glauben, trifft die Schuld daran den russischen Präsidenten. Wladimir Putin wird als der Aggressor hingestellt, als derjenige, der hinter allem steckt, was schlecht und böse ist. Wir kennen die diffamierenden Meldungen in den westlichen Medien. Angeblich hat Putin ein Flugzeug MH17 abgeschossen. Er hat einen Mordanschlag auf einen britischen Doppelagenten befohlen und die syrische Regierung bei einem Giftgasangriff auf islamische Freiheitskämpfer, wie die Terroristen nach westlicher Sprachregelung genannt werden, angeblich unterstützt. Sofort erfolgt die Verurteilung bis hin zum Bombenangriff auf Syrien vom April dieses Jahres, obwohl es keine Beweise gibt. Bis heute nicht. Wenn irgendwo ein Anschlag verübt wird oder wenn ein Krieg beginnt, hilft zur Beurteilung der Situation zumeist die Frage, wem nützt das? Ich stelle 4 Fragen, die Licht ins Dunkel bringen sollen. Erstens, warum sollte der russische Präsident ein Zivilflugzeug abschießen lassen? Das erscheint unsinnig. Zweitens, welches Interesse sollte Russland daran gehabt haben, sein Nachbarland Ukraine, mit dem es umfangreiche Handelsbeziehungen hatte, ins Chaos zu stürzen? Drittens, ist es bei der fragilen Sicherheitslage in Europa rational erklärbar, dass der russische Präsident einen Giftgasanschlag auf einen Spion in London befiehlt, wie ihm unterstellt wird? Dieser Spion war doch vorher bereits in Russland und wurde von den Engländern freigekauft. Viertens, zu Syrien. Warum sollte der syrische Präsident Assad kurz vor seinem Sieg über die islamistischen Terrormilizen unter den Augen der Weltöffentlichkeit Giftgas eingesetzt haben? Und was unternimmt die UNO gegen die verbrecherischen Raketenangriffe der USA und Israels auf Syrien? Hetze, Unterstellungen, Russland wird diffamiert und beschuldigt, aber nichts wird bewiesen. Eine Tatsache dagegen ist, dass der westukrainische Kriegsherr Poroschenko, der vor den Internationalen Strafgerichtshof gehört, kurz nach seinem Amtsantritt Truppen in die Ostukraine schickte, wo nach dem Putsch in Kiew lediglich Forderungen nach mehr Autonomie gestellt wurden. Kein Wunder, man wollte ja den Bürgern dort unter anderem die russische Sprache verbieten. In der Folge entwickelte sich aus einem ursprünglich innerstaatlichen, friedlichen Konflikt der bis heute andauernde Bürgerkrieg. Das wird nicht mehr in den Medien thematisiert. Also es lassen sich doch keine innerstaatlichen Probleme mit Militär lösen. Festzustellen ist, dass auf Seiten Kiews von vornherein nationalistische Kampfverbände wie zum Beispiel das Azov-Regiment und auch US-amerikanische Söldner zum Einsatz kamen. Neben regulärem Militär wurden insgesamt etwa 80 paramilitärische Freiwilligenbataillone, die dem ukrainischen Innenministerium unterstellt sind, mit schweren Waffen in die Ostukraine geschickt. Daraufhin versicherten sich die Aufständischen der Unterstützung Russlands, das jedoch keine regulären Soldaten einsetzte. Poroschenko und seine Kumpane scheren sich nicht um Minsk II und Abrüstung und Frieden. Immer deutlicher zeichnet sich die Strategie der westlichen Allianz unter Führung der USA ab, Russland als Machtfaktor in der internationalen Politik auszuschalten und durch Wirtschaftssanktionen, Beeinflussung der Kapital- und Energiemärkte sowie durch die aufgebürdeten Nachrüstungskosten zu ruinieren. Ganz offensichtlich ist es das Ziel, Osteuropa einschließlich Russland den westlichen Kapitalinteressen aufzuschließen und den imperialen Zielen der USA unterzuordnen. Wer sich nicht beugt, wird entweder bombardiert oder ruiniert. Das hat der US-Außenminister Joe Biden in einer Rede in Cambridge offen zugegeben. Und Präsident Obama hat von einem Deal zur Machtübernahme in der Ukraine gesprochen, womit man Putin überrascht habe. Es ist also ganz eindeutig, wer den Putsch initiiert hat. Obama sagte auch, man müsse gelegentlich Ländern den Arm umdrehen, wenn sie nicht das täten, was man von ihnen verlangt. Das wird in den Medien nicht berichtet und wer diese verbrecherische Politik kritisiert, wird als Verschwörungstheoretiker, Putin-Versteher, Russenfreund und Anti-Amerikaner diffamiert. Das sind Schlagworte, wenn unerwünschte Themen angesprochen werden. Zum Vorwand für die Aggressionspolitik gegen Russland wurde und wird weiterhin die angebliche Annexion der Krim genommen. Jeder Politiker führt das im Munde. Wir lesen es in den Zeitungen, hören es in Rundfunk und Fernsehen. Annexion. Es ist aber keine Annexion, sondern eine Sezession, ein wesentlicher Unterschied. Denn es gab keine gewaltsame oder kriegerische Aneignung der autonomen Republik Krim durch Russland, sondern nach dem Staatsstreich in Kiew eine friedlich verlaufende Abspaltung von der Kiewer Ukraine, in dessen Parlament bis heute Faschisten sitzen. Es fanden auf der Krim freie Wahlen statt, eine Erklärung der staatlichen Unabhängigkeit und danach der Beitritt zur Russischen Föderation. Das ist unter Berücksichtigung der Ereignisse in Kiew völkerrechtlich nicht zu beanstanden. Also keine Annexion, wie immer gesagt wird. Das ist ja auch so ein Schlagwort, das immer wieder von den Politikern benutzt wird. Und wenn das 5000 Mal wiederholt wird, glauben das einige sogar. Bei einer Wahlbeteiligung von 83% auf der Krim sprachen sich mehr als 96% der Krimbewohner für den Anschluss an Russland aus. So ein Ergebnis lässt sich nicht fingieren. Der russische Präsident Putin hat seit Jahren in mehreren Reden ohne Resonanz im Westen weitgehende Kooperationsangebote gemacht und von einem gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und Kulturraum von Wladiwostok bis Lissabon gesprochen. Es wäre vernünftig und existenziell wichtig gewesen, das zu überdenken. Doch CDU, CSU wie auch SPD schlossen sich widerspruchslos der Konfrontationspolitik der USA an, statt sich auf eigene Grundsätze zu besinnen. Das Vorgehen der westlichen Allianz unter Führung der USA mit ihrer NATO hat Methode. Es entspricht einer Langzeitstrategie der USA. Das ist auch kaum bekannt. Und zwar unabhängig davon, wer dort an der Regierung ist. Das ist der Rede eines der Belizisten der Republikaner, George Friedman, zu entnehmen. Er sagte 2015 in Chicago, ich zitiere ihn, für die Vereinigten Staaten ist die Hauptsorge, dass sich deutsches Kapital und deutsche Technologie mit russischen Rohstoffressourcen und russischer Arbeitskraft zu einer einzigartigen Kombination verbinden. Das wird, so Friedman, verhindert durch den neuen eisernen Vorhang vom Baltikum bis zum Schwarzen Meer und einen Sicherheitsgürtel, Sie nennen das Cordon Sanitär, zwischen Westeuropa und der Russischen Föderation. Weiter stellte Friedman fest, die Vereinigten Staaten kontrollieren aus ihrem fundamentalen Interesse alle Ozeane der Welt. Keine andere Macht hat das jemals getan. Das heißt, die USA beanspruchen die Weltherrschaft. Auch Donald Trump mit den ihm zum Teil aufgezwungenen Ministern und Beratern. Wie sieht unsere Zukunft aus? Die Einstellung Trumps und seiner Regierung zu Russland lässt leider nicht darauf schließen, dass ihr Denken und ihre Ziele primär dem Frieden in der Welt gelten. Die USA sind seit langem eine Bedrohung für Frieden und Wohlergehen in der Welt und innerpolitisch sind sie ein Pulverfass, das jederzeit explodieren kann. Insofern ist und bleibt die Situation brandgefährlich. Donald Trump ist unberechenbar und ebenso wenig garantiert das ihn umgebende Personal eine seriöse Friedens- und Sozialpolitik. Er wollte zwar ursprünglich für eine Beendigung der Interventionskriege der USA und für eine Verständigung mit Russland eintreten, aber er wird seit seinem Amtsantritt systematisch boykottiert und eingemauert. Allerdings ist auch nicht auszuschließen, dass er psychisch gestört ist, was gleichermaßen, wenn auch anders, auf seine Gegner zutrifft. Die USA haben Europa geteilt, was sie an der Vergangenheit auch schon unter der Devise Teile und Herrsche mit mehreren Ländern gemacht haben. Aber der europäische Kontinent ist nicht nur in Westeuropa und Russland geteilt, sondern auch Westeuropa in Gestalt der EU ist inzwischen zweigeteilt. Auf der einen Seite befinden sich die von den USA aufgerüsteten militanten baltischen Staaten, Polen, Bulgarien und Rumänien, wozu nach dem Brexit noch Großbritannien stößt, das sich mehr und mehr den USA annähert und damit Probleme im Festland Europa herbeiführen wird. Auf der anderen Seite stehen die übrigen EU-Staaten, die sich mehr oder weniger um ein vernünftiges Verhältnis zu Russland bemühen und auch bemühen müssen, wenn eine militärische Auseinandersetzung noch vermieden werden soll. Das wird in nächster Zeit zunehmend an Bedeutung gewinnen. Die Gefahr eines Krieges zwischen den USA und der NATO gegen die Russische Föderation ist akut. Dass diese Katastrophe vor allem den europäischen Kontinent treffen würde, insbesondere Deutschland, liegt auf der Hand. Die Grenze zum Wahnsinn ist längst überschritten, wenn es 2015 in einem Washingtoner Report heißt, begrenzte taktische Atomschläge seien möglich, ohne die amerikanische Heimat zu gefährden. Dementsprechend wird weiter atomar aufgerüstet. Im Februar kündigte Trump an, die Atomwaffen der USA umfassend zu modernisieren. Atomare Gefechtsköpfe mit geringer Zerstörungskraft sollen bereitgestellt werden, um die atomare Abschreckung zu verstärken und damit der angeblichen Bedrohung durch Russland, China, Nordkorea und Iran zu begegnen. Allerdings verfügt das US-Militär bereits über etwa 1000 sogenannte Mini-Nukes, wie man diese menschheitsgefährdenden Atombomben nennt. Wir Europäer, unsere Politiker folgen bisher nahezu widerspruchslos den Vorgaben aus den USA. Ende 2017 wurde ein europäisches Militärbündnis für permanente strukturierte Zusammenarbeit, PESCO, gegründet. Unter anderem ist geplant, Westeuropa unabhängig von staatlichen Grenzen durchgängig zu machen und zwar für die schnelle Verlegung von schwerem militärischem Gerät und Soldaten an die östlichen Grenzen. Die NATO braucht neue Straßen, Brücken und Infrastrukturen, um effektiv Krieg führen zu können. Und Verteidigungsministerin von der Leyen erklärte begeistert, Europa muss handlungsfähiger und effizienter werden. Was daraus folgt, scheint den Politikern in Berlin noch nicht klar zu sein, nämlich eine Auflösung deutscher Souveränität, die im Übrigen durch die fortdauernde Stationierung ausländischer Truppen mit Sonderbefugnissen ohnehin nicht vollständig gegeben ist. Weiter folgt daraus die Festigung der Bindung, man kann auch sagen Unterwerfung, an die USA und die NATO sowie der Ausschluss Russlands aus Europa. Damit wird nicht nur der wirtschaftliche, kulturelle und wissenschaftliche Austausch zunehmend verhindert, damit begibt sich die Europäische Union der Möglichkeit, an einem der größten Wachstumsprojekte der neueren Geschichte teilzunehmen, als dass es namhafte Wirtschaftsanalysten bezeichnen, nämlich das sogenannte One Belt, One Road Projekt. Auch das scheint in Berlin noch nicht Eingang gefunden zu haben. Moskau und Peking planen unter Einbeziehung der übrigen BRICS-Länder den Aufbau eines interkontinentalen Infrastrukturnetzes von Moskau über Sibirien und Wladiwostok bis China und Indien, wozu die verkehrsmäßige und wirtschaftliche Erschließung bisher peripherer Regionen gehört. Gelingt dies, würde unabhängig von den Flugzeugträgern der USA ein gigantischer Binnenmarkt entstehen auf dem eurasischen Kontinent, und zwar mit der Folge, dass die Vereinigten Staaten nur noch eine übermäßig hochgerüstete Regionalmacht zwischen Pazifik und Atlantik wären. Von China werden für dieses Vorhaben, das auch den Ausbau der Seidenstraße umfasst, mehr als 1.000 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt, mehr als 1 Billion Dollar. Die USA versuchen dieses Vorhaben mit allen Mitteln zu boykottieren, unter anderem durch die allein dem eigenen Vorteil dienende Abspaltung Westeuropas von Russland sowie durch die Entziehung von Wirtschaftskraft. Festzustellen bleibt also keine Entspannungspolitik, sondern Abschreckung, Konfrontation, Kriegsvorbereitung. Damit hat es die Menschheit zu tun, nicht nur wir hier in Deutschland. Die Welt braucht eine machtvolle Friedensbewegung, damit sich endlich überhaupt etwas ändert und die Menschheit einer sich anbahnenden Katastrophe noch entgehen kann. Ich warte schon seit Jahren auf die Ausrufung eines Generalstreiks, aber die Gewerkschaften, Kirchen und sonstigen demokratischen Organisationen schauen zu. Sie sind zum Teil unterwandert, intern zersplittert und verzetteln sich. Ich möchte zum Abschluss noch ein weiteres politisches Gedicht vortragen. Kollektivschuld. Ich habe diesen Text 1975 geschrieben, da war der Krieg noch nicht so ganz weit entfernt, aber merkwürdigerweise ist es nach wie vor hochaktuell. Kollektivschuld. Wir haben es nicht gewusst. Keiner hat es gewusst. Keiner hat es wissen wollen. Keiner wollte es wissen. Selbst wer es hätte wissen können, hat es nicht wissen wollen. Selbst wer es wissen konnte, wollte es nicht wissen. So ist das gewesen. Was hätten wir denn tun können, wenn wir nichts wussten? Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir lassen uns auch nichts vorwerfen. Einmal muss Schluss sein damit. Damit haben wir nichts zu tun gehabt. Damit haben wir nichts zu tun. Wir haben es nicht getan. Andere haben es getan. Aber keiner hat es gewusst. Nur die es getan haben, wussten etwas davon. Aber sie wussten nicht, was sie taten. Sie taten es. Sie taten es auf Befehl. Was einem befohlen wird, muss getan werden. sind unschuldig. Uns kann keiner in den Schmutz ziehen. Wir haben es nicht getan. Und wir hätten es auch nicht getan. Wir haben es nicht einmal gewusst. Niemand kann sagen, wir hätten es gewusst. Wir haben es selbstverständlich auch nicht gewollt. Niemand kann sagen, wir hätten es gewollt. Keiner hat es gewollt und keiner hat es gewusst. Manche haben es zwar geahnt, aber gewusst hat es in Wirklichkeit keiner. Alle haben es nicht gewusst, alle haben es nicht gewollt. Wer etwas hätte wissen können, hätte es auch nicht gewollt, wenn er etwas gewusst hätte. Uns kann keiner etwas wollen. Ich fordere die Bundesregierung auf, die Aggressionspolitik gegen Russland zu beenden. Und ich frage die Medienvertreter. Und ich frage die Medienvertreter, die gegen Russland hetzen, ob sie sich bewusst sind, dass sie zum Krieg aufrufen. Sie sollten sich schämen. Ich danke Ihnen.